als alle beim Mittagstisch es sich unter allerlei geistigen Besprechungen recht wohl schmecken lassen, tritt Borus in den Speisesaal, grüßt alle und führt ihnen sein Weib Sarah vor, mit dem Ersuchen, sie, bei der jüdischen Lehre angehörig, als sein rechtmäßiges Weib in ihren Büchern zu vermerken. Und Schiwar holt gleich das große Ehebuch und schreibt beide sogleich als vor Gott und aller Welt vollkommen rechtmäßige Eheleute ein. Aber der Oberste fragt den Schiwar, ob solches hier wohl ginge, da doch erwiesenermaßen Borus ein Grieche sei, sagt Schiwar. Freund, hier bei uns geht alles, und es wäre eine Torheit, ein Ehepaar nicht verbinden zu wollen, das Gott schon lange vorher verbunden hatte. Sagt der Oberste, woher weißt du denn das? Sagt Schiwar, wie ich um gar manches weiß, um was du jetzt noch lange nicht weißt, so weiß ich auch das, wenn du es jetzt auch noch nicht weißt. Darum sei du nur immer ganz ruhig, denn hier wird alles anders gehandhabt als im Tempel. Der Oberste lächelt und stellt sich zufrieden. Borus aber zieht gleich einen schweren Beutel Goldes aus seiner Tasche hervor und entrichtet damit nach der Vorschrift seine Taxe, die freilich bei weitem nicht so groß war wie das, was er in den Beutel hineingelegt hatte, und empfiehlt sich darauf sogleich. Als Borus den Speisesaal verlässt, hebt der Oberste den Beutel und sagt, das sind ja über 5 Pfunde Goldes, in den reinst geprägten Augustusstücken. Auch sind einige Tiberiusse darunter. Ist denn hier das so üblich? Im Tempel wäre 1 Pfund Goldes schon eine Ehrengabe, sagt Schiwar. Solche Gaben sind hier nichts Seltenes. Aber Borus, nach Jesus wohl der erste Arzt in der Welt, ist ein zu großer Ehrenmann und dabei zu reich, als dass er sich nur bei irgendeiner Gelegenheit schmutzig zeigen möchte, fragt der Oberste weiter. Wer war denn sein gar überaus schönes und liebenswürdigstes Weibchen? Sagt Schiwar. Das ist des Obersten Jairus Tochter, von der ich dir schon gemeldet habe, dass sie der Wunderheiland Jesus 2-mal nacheinander vom Tode erweckt hat, sagt der Oberste. Sie war vielleicht nur in einer starken Ohnmacht, was bei so zarten, reizenden Wesen eben nichts Neues ist, sagt Shiva. Oho. Wenn man über 4 Tage im Grabe modert und den Leichengeruch jede noch so stumpfsinnige Nase nur zu gut empfindet, wie wir alle solchen trotz aller Salben nur zu martialisch empfunden haben, als wir sie zur Gruft begleiteten und dort die Klagelieder absangen. Da ist von einer Ohnmacht keine Spur mehr vorhanden. Aber Jesus, dem guten Heilande, war das Wunderbarste möglich, was nur Gott allein möglich sein kann, sie dennoch bloß mit einem Wort, ohne alle sonstigen Mittel, in das schönste Leben augenblicklich wieder zurückzurufen. Und sie ist jetzt lebhafter und gesünder als sie es je in ihrem ganzen Leben war. Denn sie ist noch sehr jung und zählt kaum 16 Jahre, fragt der Oberste. Wie lange ist es denn schon her, dass sie vom Tode erweckt wurde? Sagt Shiva. Höchstens 6 bis 7 Tage. Ganz genau wüsste ich die Zeit nicht anzugeben, aber so viel ist gewiss, dass sie zu Anfang der vergangenen Woche vom Tode wieder zum Leben erweckt worden ist, sagt der Oberste, ganz außer sich vor Verwunderung. Das ist wirklich etwas, das auf der Erde noch nicht erlebt worden ist. Nun, die heitere Frische dieses liebsten Weibchens und doch schon als Leiche 4 Tage im Grabe. Wahrlich, das ist unerhört. Vorausgesetzt, dass ihr mir wohl die volle Wahrheit kundgebet, was ich nun nicht mehr bezweifeln will. Denn dieser Ort scheint aus lauter Wundern zusammengesetzt zu sein, sagt Shiva. Jawohl, es ist wirklich also. Besonders aber zieht vor allem eben dieser besagte Heiland Jesus alle erdenkliche Aufmerksamkeit auf sich. Denn seine Leistungen überbieten in einem unbeschreibbar höchsten Grade alles und jedes, was je von den Erzvätern durch Moses geschrieben worden ist und was alles wir von den großen Propheten wissen. Denn das ist noch nie dagewesen. Es gibt dir keine noch so böse Krankheit, die er nicht augenblicklich durchs pure Wort heilt, ohne den Kranken zu sehen oder zu berühren. Will er etwas anderes, so geschieht es im Augenblick. So ist zum Beispiel die vor etwa 4 Tagen erfolgte Abdankung des Jairus und die im selben Augenblick im Tempel zu Jerusalem dem hohen Priester präsentierte Abdankungsurkunde. Ja, doch mehr als ein Wunder. Auf dem natürlichen Wege wäre diese Urkunde vielleicht kaum heute erst in die Hände des hohen Priesters gelangt. So aber hast du schon vor 2 Tagen in Kapernaum und heute in aller Frühe von dort hier eintreffen können. Und es ist dabei durchaus kein Versehen, in der Regel und alten Herkömmlichkeit geschehen. Du bist nun auf diesem wunderbarsten Wege vollkommen oberster Priester von ganz Galiläa und die Abdankung des Jairus liegt vollkommen mit allen erforderlichen Beigaben und Erklärungen in den Händen des Oberpriesters im Tempel und alles das kostete einen und denselben Augenblick. Also ist es uns von getreuen Zeugen erzählt worden, dass eben dieser Jesus erst vor wenigen Wochen einen allergewaltigsten Meeressturm bedrohte und das Meer und die Winde gehorchten augenblicklich dem Worte des Heilandes. Dergleichen Histörchen könnte ich dir noch in Menge kundtun. Aber es ist für den Augenblick die Zeit nicht dazu. Man könnte nun meinen, dieser Mensch sei ein Söldling des Satans, Wenn einen seine Worte, Lehren und lieblich ernsten Ermahnungen nicht eines Bessern belehrten. Ich sage es dir offen, treu und wahr, unbegreiflich wunderbar sind seine Taten, aber sie verschwinden als leere Nebensachen gegen die wunderbarste Macht seiner Reden und Lehren. Da vernimmst du Wahrheiten, von denen es nie einem Propheten geträumt hat. Er stellt dir das Leben eines Menschen auf eine Art dar, nach der kein Mensch nur einen allergeringsten Zweifel haben kann, ob seine Seele sterblich oder unsterblich ist. Die Unsterblichkeit wird dir auf eine so handgreifliche Weise dargestellt, dass du aber auch keinen Augenblick zweifeln kannst, dass es nach des Leibes Tode ein ewiges Fortleben der Seele durch den in ihr wohnenden göttlichen Geist gibt. Kurz, es ist dieser Jesus, der ein Mensch von so ungewöhnlichen Fähigkeiten, dass man mit dem besten Gewissen sagen muss, solch einen Menschen hat die Erde seit Adam nie zu ihrem Bewohner gehabt. Alle Elemente gehorchen ihm. Myriaden Geister sind zu seinen Diensten stets bereit. Und so habe ich auch von mehreren seiner Jünger erfahren, dass er auf seiner Reise von Sichar nach Kana in Galiläa am hellsten Mittage die Sonne augenblicklich total finster gemacht hat, aber sie dann in einigen Augenblicken darauf wieder so hell wie zuvor hat leuchten lassen. So erzählten uns Roban und mehrere hundert Zeugen, die wir ausgeforscht haben, dass er in Sichar zwei alte, verfallene Burgen, das alte Haus Josefs und Benjamins und das alte Schloss Esaus, das nun dem reichen Kaufmanne Jairut gehört, auf sein Wort in einem Augenblick derart hergestellt hat, dass darüber alle dortigen Baumeister ganz offen bekennen, dass sie mit einer solchen Herstellung der beiden alten Burgen bei allem Fleiße zum wenigsten 10 volle Jahre zu tun gehabt hätten, so sie solchen Wiederaufbau auf natürlichem Wege hätten zur Bewerkstelligung überkommen. Dazu aber ist das überaus weitläufige Gebäude in einem Augenblick aus dem festesten Baumaterial nicht für sich allein fertig dagestanden, sondern mit allen möglichen Erfordernissen eingerichtet und das in einer so zweckmäßigen und zugleich überaus schönen Art, wie man so etwas aus den Händen der Bauleute hervorgehend auf dieser Erde wohl nirgends mehr zu sehen bekommen hat. Ebenso erzählte mir ein gewisser Grieche aus Kana in Samaria, sein Name war Philopold, nahezu unglaubliche Dinge, die ich dennoch glauben musste, weil er mir dafür 1000 Zeugen vorführte. Wenn aber meiner nur für mich geltenden Ansicht nach ein Mensch solche Dinge vollbringt, so halte ich ihn für mehr als einen Menschen und für mehr als den größten Propheten. Er sagte freilich vor etlichen Tagen, ich glaube am See bei einer Fischerei, die auch eine vollkommen wunderbare zu nennen war, dass solches jeder Mensch bewirken könnte, so er einen festen, vollkommen zweifellosen Glauben hätte. Aber da meine ich, dass ein solcher Glaube ebenso wunderbar wäre als das größte Wunder selbst. Denn ein solcher Glaube kann nur eine helle Folge der in sich klar bewussten Fähigkeit sein, die jedes erdenkliche Gelingen in sich schließt. Wer seine Kräfte kennt, der muss ihnen auch so weit trauen, als er sie für die Effektuierung einer Sache oder überhaupt eines Werkes als hinreichend aus vieler Erfahrung schon lange im klaren Bewusstsein hat. Wenn der Mensch aber seinen Glauben aufs Gelingen über seine ihm bewussten Kräfte hinaus spannen sollte, so wird solch einen Glauben meiner Ansicht nach sobald der Zweifel zu begleiten anfangen, als er eine zu hebende Last vor sich erschaut, für deren Bemeisterung er sich nur zu klar bewusst bei weitem nicht die hinreichenden Kräfte in sich fühlt. Wenn ich einen Stein von etlichen Pfunden vor mir auf der Straße liegen sehe, der mir im Wege ist, so werde ich wohl keinen Augenblick zweifeln, dass ich den Stein mir, wenn ich es nur will, aus dem Wege räumen kann. Liegt aber auf dem Wege ein Felsblock von vielleicht 100.000 Pfunden, da glaube ich, dass es mit dem ungezweifelten Glauben ganz verzweifelt schwer halten wird. Wenn ich meinen Willen noch so anstrenge, so wird das wahrscheinlich nichts nützen, weil mir die subjektive Überzeugung total fehlen muss, dass man mit einer Hebekraft für höchstens 200 Pfunde auch eine Last von 100.000 Pfunden Meister werden kann. Nun aber ist diesem Jesus wie einem Gott alles möglich. Seinem Willen ist ein Berg ebenso wenig wie ein Sonnenstäubchen. Erde, Luft, Wind, Wasser und Feuer gehorchen ihm wie die Lämmer ihrem Hirten, und den Blitz leitet er tausendmal sicherer als der beste Schütze den Pfeil von seinem Bogen. Was folgt aber hieraus? Ich bitte darüber, als unser Oberster, uns deine Meinung kundzutun.